Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem Online-Gottesdienst. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können. Auch wenn wir räumlich nicht zusammen sind, können wir doch mit Hilfe der modernen Medien zusammen Gottes Wort lesen und hören, was er uns heute zu sagen hat. Vielleicht kennen Sie die Frage: Womit habe ich das verdient? Womit habe ich verdient, dass mir gekündigt wurde, dass mein Betrieb vor die Hunde geht, dass ich nicht weiterkomme im Beruf? Womit habe ich das verdient, dass ich keine behütete Kindheit hatte und dass mir manche Chance im Leben einfach nicht gegeben wurde? Womit habe ich das verdient, dass ich so schwer erkrankt bin, dass ich ein Handicap habe oder verunglückt bin? Womit habe ich das verdient, dass ich von einem Schicksalsschlag nach dem anderen gebeutelt werde? Womit habe ich das verdient? Bei dieser Frage geht es oft um die Bewertung der eigenen Person. Man sagt sich vielleicht, man ist besser wie andere, und weil man besser ist wie andere, verdient man auch Besseres wie andere. Bei dieser Frage geht es aber auch um Recht und Unrecht. Jemand, der sich an alle Regeln des Lebens gehalten hat, wird doch schlecht behandelt. Da kann man sich schon fragen, womit habe ich das verdient? Diese Frage kann eine Anklage sein. Eine Anklage gegen das Leben, gegen die Mitmenschen, gegen die Gesellschaft oder gegen Gott. Diese Frage kann aber auch ein Ausruf des Erstaunens sein. Man bekommt etwas geschenkt, womit man überhaupt gar nicht gerechnet hat. Mein Thema heute Morgen ist: Womit habe ich das verdient? Heute Morgen möchte ich mit Ihnen zwei Personen anschauen, die sich wahrscheinlich diese Frage gestellt haben. Zwei Männer, die ganz vorn mitschwimmen wollten. Zwei Männer, die aus ihrem eigenen Verständnis die besten Plätze verdient haben. Und dazu möchte ich Ihnen oder mit Ihnen zusammen einen Text aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel lesen, und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 35. Und da steht: Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat im vorhergehenden Abschnitt, Vers 28 bis 31, hat er die Jünger über Nachfolge gelehrt. Nun sind Jesus und seine Anhänger unterwegs nach Jerusalem. Der Schreiber Markus stellt den Herrn entschlossen vorne an der Spitze der Gruppe dar, beim Hinaufzug zur heiligen Stadt. Können Sie dann lesen, ab Vers 32. Die Stadt Jerusalem wird von dem Schreiber Markus als gegnerische Partei dargestellt, als gegnerische Partei gegen Jesus. Das lesen Sie im Markus-Evangelium Kapitel 7, Vers 1 oder Kapitel 3, Vers 22. Und entschlossen geht Jesus zu dem Ort, wo die Gegner sind. Und die Jünger fürchteten sich. Da erklärte der Herr ihnen, was auf ihn dort zukommen wird. Wenn sie nach Jerusalem hinaufgehen, sollten die Jünger wissen, dass der Menschensohn nicht von ganz Israel freundlich empfangen werden wird. Vielmehr wird der Menschensohn den Priestern und den Tora-Lehrern übergeben werden. Jesus enthüllt, dass diese Gruppe dann Jesus zum Tode verurteilt und ihn zur Vollstreckung den Heiden übergeben werden. Also der römischen Besatzungsmacht. Die werden das Todesurteil vollstrecken. Der Menschensohn ist ein üblicher Begriff für den Messias. Nach dieser Erklärung kamen zwei Schüler zu Jesus und haben ihm um etwas gebeten. Mein erster Punkt heute, ich habe drei Punkte, mein erster Punkt ist die Bitte. Erst überlegen, was wir bitten. Und ich möchte den Vers 35 noch einmal vorlesen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Der Bericht, den Matthäus schreibt, können wir mal aufschlagen. Kapitel 20 des Matthäus-Evangeliums, ab Vers 20. Der Bericht von Matthäus, in diesem Bericht finden wir eine weitere Person, nämlich die Mutter. Matthäus berichtet von der Mutter der zwei Söhne, die sich vor Jesus niederwirft. Wahrscheinlich haben die Söhne die Mutter angestiftet, Jesus zu bitten. Wahrscheinlich haben die Söhne sie angestiftet, in ihrem Namen zu bitten. Quasi sie haben die Mutter vorgeschickt. Denn die Anrede, hier steht im Vers 21, im Matthäus-Evangelium, im Vers 21 steht: Er sprach zu ihr, was willst du? Die Mutter kommt zu Jesus und er redet sie an, was willst du? Das ist eine persönliche Anrede, die jedoch wechselt zur Mehrzahl. In Vers 22 ist der Wechsel: Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Warum hat Matthäus die Mutter erwähnt? Wer kann denn schon die Bitte einer fürsorglichen Mutter abschlagen? Wie oft werden denn heute auch Mütter gebraucht oder sogar ausgenutzt, um das zu bekommen, was man möchte? Auf jeden Fall hat Markus die Mutter weggelassen. Markus macht damit deutlich, dass die Bitte eindeutig von den Söhnen kam. Können wir wieder zurückgehen zu dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Diese zwei Brüder, die vor Jesus stehen und bitten, waren ein Kapitel vorher mit dem Herrn zusammen und Petrus auf einem hohen Berg. Und sie sahen dort, wie der Herr verwandelt wurde. Und sie hörten, wie Gott aus dem Himmel sprach. Und er sprach zu Jesus: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Jünger hatten ein besonderes Erlebnis mit dem Herrn. Und nun kamen sie zu ihm und baten ihn. Interessant ist, dass sie zu ihm traten. Das steht, Markus 10, Kapitel 35, da traten. Sie waren entschlossen zu Jesus gegangen, der ihr Meister ist. Und sie sagten: Gewähre uns, um was wir bitten. Sie haben noch keine Bitte ausgesprochen, aber schon ausgedrückt, dass Jesus es gewähren soll. Es war keine höfliche Bitte. Jesus soll das bewirken, wonach sie ein Verlangen haben. Und das haben sie noch nicht mal ausgedrückt, aber schon verlangt, dass Jesus es erfüllen soll. Stellt euch mal vor, dass ein Arbeiter zu seinem Meister geht und so einen Satz sagt. Das könnte vielleicht so klingen: Chef, wir wollen etwas und wir wollen, dass du uns das erfüllst. Der Chef weiß aber noch gar nicht, worum es geht. Aber er soll schon abnicken. Er soll schon zustimmen. Was würde wohl so ein Chef denken? Der Chef würde wahrscheinlich denken, dass die Arbeiter ihm auf der Nase herumtanzen wollen. Man verlangt quasi ein Abnicken vom Chef. Diese zwei Jünger verlangen ein Abnicken von ihrem Meister. Das ist auch heute die Mentalität. Ein Abnicker Jesus. Wir wollen und Jesus hat nur noch abzunicken. Man tritt entschlossen auf und es soll nur noch abgenickt werden. Da wird nicht mehr im Gebet den Herrn gefragt, sondern er muss einfach abnicken. Wir handeln und Jesus muss sein Okay gefälligst geben. Ist das auch unsere Mentalität? Wenn wir an unser Gebetsleben denken, weiß jeder für sich, wie regelmäßig er den Herrn im Gebet sucht. Und dann gibt es Momente, wo wir den Herrn bitten und er soll gefälligst erhören. Das ist auch so eine Vorstellung. Gott muss doch dankbar sein, wenn wir zu ihm beten. Gott muss doch glücklich sein, wenn wir ihn suchen. Und wenn wir uns schon die Zeit nehmen und ihn suchen, dann muss er doch auch unsere Bitte erfüllen. Wir verlangen quasi, dass der Herr zufrieden sein soll, wenn wir uns die Zeit nehmen und beten. Wenn wir uns schon die Zeit nehmen, dann soll er uns auch das geben, was wir brauchen. Ist das bei uns auch so? Dass unser Meister gefälligst zufrieden sein soll mit dem, was wir geben, und das soll er auch noch unsere Wünsche erfüllen. Er soll uns das geben, was wir wollen. Ist es bei uns so? Dieser Text, als ich ihn studierte, brachte mich zum Nachdenken. Eine Bitte zu überlegen. Wir können uns fragen, wer ist es denn, an dem ich meine Bitte richte? Ist es mein Herr, mein Meister? Oder ist es nur einfach jemand, der abnicken soll? Nur jemand, der seine Zustimmung geben soll? Wie reagiert der Herr? Dazu möchte ich den Vers 36 und 37 lesen. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Der Vers vorher mit der Bitte, die er gefälligst zu erfüllen hat, die Bitte, die Spannung erzeugte, begegnet der Herr mit einer Frage. Der Herr hat nicht einfach abgenickt, sondern er fragt nach. Und danach werden die zwei Brüder konkret. Nun kommen sie raus mit der Sprache. Interessant ist, dass sie verlangen, zur Rechten und zur Linken Jesus sitzen zu wollen, in der Herrlichkeit. In Kapitel 8, Vers 38, können Sie zu Hause studieren, berichtet der Herr davon, wie der Sohn des Menschen in der Herrlichkeit des Vaters erscheinen wird. Also wenn der Sohn des Menschen mit den Engeln erscheinen wird, um die Welt zu regieren, dann wollen die Jünger neben ihm sitzen. Sie wollen neben dem König sitzen, der die Welt regiert. Sie wollen ganz vorn mitschwimmen. Sie wollen die besten Plätze haben. Was mit dem anderen ist, ist nicht so wichtig. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass die Jünger Verantwortung übernehmen wollen. Aber beim genaueren Lesen fällt einem auf, dass sie denken, sich die Position verdient zu haben. In den Versen vorher, Markus Kapitel 10, ab Vers 28 bis 31, hat der Herr davon gesprochen, dass all die belohnt werden, die ihr Hab und Gut zurückgelassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Und nun fordern sie genau das ein. Sie sagten, das steht mir doch zu. Das haben wir uns verdient. Sagen wir auch, wir sind die rechte Hand des Herrn. Ohne mich läuft in der Gemeinde gar nichts. Sagen wir auch, Gott redet nur durch mich. Das ist der Anspruch, den manche erheben. Jesus antwortet darauf, in Vers 38, Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Die Bitte, die die Jünger gestellt hatten, stellt hier der Herr als unüberlegt dar. Er sagt: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Den Anspruch, den die Jünger erhoben, stellt er als unüberlegt dar. Die zwei Jünger sind nicht die Kings im Reich Gottes. Und ich auch nicht. Und andere auch nicht. Sind auch unsere Bitten, wenn wir beten, überlegt? Haben wir schon mal etwas gebetet oder den Herrn etwas versprochen? Und ist dann doch nicht eingehalten? Der Herr geht nun noch genauer auf ihre Bitte ein und fragt sie, damit sie sich klar werden, was sie eigentlich bitten. Der Weg, Jesu nachzufolgen, hat mit Leid zu tun, hat mit Entbehrung zu tun. Es geht um Dienen und nicht bedient zu werden. In den Versen vorher, Kapitel 32 bis 34, hat der Herr über sein Leiden und seinen Tod gesprochen. Und das fordert er auch von seinen Schülern, dass sie bereit sind. Und er fragt sie nun, Er fragt sie, könnt ihr den Kelch trinken? Obwohl der Kelch auch ein Ausdruck der Freude ist, wird der Kelch sehr oft als ein Ausdruck des Zornes verwendet. Und ich möchte dazu mal lesen aus dem Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 51, Vers 17. Da steht: Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. Der Kelch ist gefüllt normalerweise mit einem Getränk. Dieses Getränk bewirkt, dass der Trinker betrunken wird. Denn sie taumeln hin und her. Jerusalem hat einen Kelch getrunken, oder die Einwohner der Stadt haben einen Kelch getrunken und sind betrunken. Ihre Standsicherheit ist beeinträchtigt. Sie wanken hin und her. Der Inhalt dieses Bechers ist der Zorn Gottes. Den hat die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung getrunken. Der Zorn Gottes hat die Stadt in ihrer Standsicherheit erschüttert. Die Stadt war wie ein Betrunkener, der hilflos zu Boden fällt, wenn seine Standsicherheit nachlässt. Der Kelch, von dem Jesus redet, den er selbst trinken wird, wird ihn zu Boden werfen. Der wird ihn niederstrecken. Der Kelch ist ein Schrecken. Er fragt die Jünger, könnt ihr das? Könnt ihr ihn trinken? Und er fragt auch, könnt ihr getauft werden? Bei der Taufe geht es um ein Untertauchen. Wir denken bei diesem Wort an die Taufe mit Wasser. Jedoch finden wir im Alten Testament auch ein Untertauchen in die Grube. Und das lesen wir in Hiob, Kapitel 9, Vers 31. Das können Sie zu Hause studieren. Und da wird der beschrieben, der untergetaucht wird. Der untergetaucht wird, vor dem ekeln sich sogar die eigenen Kleider. Hiob schreibt das nieder, damit die Leser erfahren, wie man sich vor jemanden ekelt, der in die Grube untergetaucht wird. Die Grube ist auch eine Umschreibung der Unterwelt. Wenn selbst die Kleider, die keinen Ton von sich geben können, also ich habe zumindest noch keine Hose gesehen, die irgendwas gesagt hat. Also wenn selbst die Kleider, die keinen Ton von sich geben können, Ekel haben, dann ganz sicher auch die Menschen. Und Jesus sagt hier, dass er untergetaucht wird in den Zorn Gottes. Der Untergetauchte erlebt Elend, Qual, Leid und man ekelt sich vor ihm. Und er fragt seine Schüler, könnt ihr auch so getauft werden? Der Herr sprach in den Versen vorher darüber, wie er nach Jerusalem geht und wie er dort gequält wird. Und das haben die Jünger gar nicht im Blick. Sie denken an ein gutes Leben, an ein Leben neben dem König. Und das macht auch die Antwort der Jünger deutlich. Und da steht in Vers 39 im ersten Teil, und sie sprachen, wir können es. Mir scheint, dass sie gar nicht verstanden haben, was es bedeutet, dem Herrn nachzufolgen. Er hat von Leid gesprochen. Und die Jünger sprechen einfach so daher, wir können diese Qual tragen. Der Herr spricht von Schande und die Jünger reden einfach daher, wir können das. Die Jünger traten zu Jesus und baten, zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen zu wollen. Da ist nicht von Leid die Rede. Die Jünger dachten nur über die Sonnenseite des Lebens nach. Die Jünger dachten nur darüber nach, wie schön es doch sein wird, an der Seite des Königs zu sein. Denken wir auch nur über die Sonnenseiten unseres Lebens nach? Bitten wir auch, dass es uns immer gut geht? Was wäre, wenn wir mal bitten würden, Herr, erzieh uns und führe uns, so wie du willst? Was wäre, wenn wir das mal bitten würden? Haben wir da vielleicht Angst, dass diese Bitte Wirklichkeit werden könnte? Haben wir vielleicht Angst, dass der Herr auf einmal ganz anders handeln wird? Jesus macht deutlich, dass Nachfolge auch Leid, Enttäuschung, Verletzungen und Einsamkeit bedeutet. Lasst uns unsere Bitten überlegen und uns fragen, wie können wir dem Herrn dienen und was können wir bitten, dass wir verändert werden? Manchmal gefällt uns das nicht, wenn Gott unser Leben anders führt, wie wir uns das vorgestellt haben. Mein nächster Punkt soll uns dazu ermutigen, auch da in der Nachfolge dran zu bleiben, auch da festzuhalten am Herrn. Mein zweiter Punkt ist, halte fest an der Nachfolge. Und das brauchen wir, eine Ermutigung. Die Jünger haben sich die Nachfolge anders vorgestellt. Sie forderten eine besondere Belohnung, weil sie sich ja auch die Mühe gemacht haben, dem Herrn nachzufolgen und überhaupt zuzuhören. Das haben sie zumindest gedacht, wahrscheinlich. Wir haben eine Belohnung verdient. Ich habe es verdient, neben dem Herrn zu sitzen. Jesus sagt zu ihnen in Vers 39, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Der Herr sagt ihnen zu, dass sie leiden werden. Und er sagt, mit Sicherheit werdet ihr leiden. Mit Sicherheit werdet ihr Entbehrung erleben. Und die Geschichte dieser zwei Männer zeigt uns, dass es so ist. Jakobus wurde durch Herodes Agrippa getötet. Und Johannes ist in der Verbannung auf der Insel Patmos gestorben. Sie haben das erlebt, weil sie dem Herrn nachgefolgt sind. Auch die Nachfolger Jesu, heute in unserer Zeit, erleben Entbehrung und Leid, weil sie dem Herrn nachfolgen. Auch wenn Jakobus und Johannes zu diesem Zeitpunkt, als sie zum Herrn getreten sind, etwas anderes über Nachfolge dachten. Die Nachfolge Jesu nicht richtig verstanden haben, sind sie ihm dennoch nachgefolgt. Sie sind dennoch dran geblieben. Jesus hat von Leid gesprochen, von Leid, was auf sie zukommen wird. Und sie sind nicht weggerannt. Sie haben gebeten, zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen zu wollen. Der Herr hat ihnen das nicht zugesagt. Sie bekommen nicht das, was sie wollten. Sie bekommen nicht das, was sie sich wünschten. Sie bekamen später das, was sie sich gar nicht vorgestellt haben. Die Jünger blieben trotzdem bei dem Herrn. Interessant ist, dass im Text das Wort zwar steht. Das steht in Vers 39, ihr werdet zwar den Kelch trinken. Also das Leiden wird auf alle Fälle kommen. Jedoch wird die Entbehrung und die Not nicht dazu führen, dass die zwei Jünger zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen werden. Diese Position kann man sich nicht verdienen. Und sie bleiben trotzdem bei dem Herrn. Bleiben wir auch bei dem Herrn, wenn wir etwas anderes erleben, wie wir uns vorstellen? Lass dich ermutigen, beim Herrn zu bleiben, auch wenn es anders kommt, wie wir uns das gedacht haben. Niemand hätte gedacht, dass ein kleiner Virus ein ganzes Leben, unser ganzes Leben verändert, mit einem Mal. Der Virus bestimmt unser ganzes Leben. Vieles muss im privaten Bereich umgestellt werden. Bleiben wir trotzdem in der Nachfolge des Herrn, wenn sich in unserem Leben einiges ändert? Der Herr sagt noch in Vers 40, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Der Herr macht hier deutlich, dass die Plätze rechts und links neben ihm denen zusteht, denen die Plätze bereitet sind. Und denen wird der Herr die Plätze geben. Wer rechts und links neben Jesus sitzt, geht niemanden etwas an. Gott hat es vorbereitet und die Jünger sollen das akzeptieren. Wie hoch auch unsere Anstrengungen sind, es geht uns nichts an, wer zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen darf. Es zählt für uns nur eins: dem Herrn nachzufolgen. Diese zwei Jünger hatten durch ihr Auftreten Aufsehen unter den anderen Jüngern erregt, als wären sie etwas Besonderes. Vielleicht kennt jemand solche Aussagen. Wir sind schon länger in der Gemeinde. Wir sind schon länger gläubig. Wir sind reifer im Glauben. Vielleicht hat jemand das schon mal gehört. Die Dauer, ein Mitglied in einer Gemeinde zu sein, sagt nicht unbedingt etwas über die Reife des Glaubens. Manche geben sich so. Und das erregt natürlich Ärger. Das ist heute auch so. Ein lieber Bruder war mal bei einer Versammlung von Theologen zu Besuch. Und der sagte mir dann, wie einsam er bei dieser Versammlung war. Er war kein Theologe. Da standen die Theologen nur unter sich. Manche Geschwister haben es nicht nötig, andere zu beachten. Vielleicht kennt jemand auch diese Sätze. Womit habe ich denn den verdient? Der ist doch gar nicht meine Kragenweite. Mit dem rede ich doch gar nicht. Der hat doch gar nicht das Wissen, was ich habe. Der ist gar nicht bei mir auf Augenhöhe. Wir können die Reaktion der anderen 10 lesen, wie diese 10 Jünger, die 10 Schüler reagierten. Als sie das mitbekamen, wie die 2 Jünger auf Jesus zugegangen sind. Und da steht in Vers 41, und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. In diesen 10 brodelte es. Das sind genauso Schüler des Herrn wie die 2 anderen auch. Petrus war sogar einer, der mit den beiden Jüngern bei der Verklärung des Herrn mit dabei gewesen ist. Als Gott aus dem Himmel sprach, zu Jesus gesprochen hat, das ist mein geliebter Sohn. Petrus war dabei. Und als die Jünger das hörten, wurden sie über diese beiden Brüder verärgert. Vielleicht waren die 10 verärgert, weil sie nicht selbst diese Frage gestellt haben. Weil sie selbst noch nicht die Chance hatten, sich die besten Plätze zu reservieren. Wie dem auch sei, als Schüler des Herrn sitzen wir doch alle im gleichen Boot. Da gibt es keine besseren. Wir als Jünger Jesu folgen dem Herrn gemeinsam nach. Als Jesus das merkte, dass in der Nachfolge seiner Schüler etwas nicht stimmt, rief er sie zu sich. Und das brauchen wir auch, dass der Herr uns zu sich ruft, in seine enge Gemeinschaft, um wieder über Nachfolge neu nachzudenken, uns wieder neu zu orientieren, dass Streit beseitigt wird, dass Machtkämpfe in den Gemeinden aufhören. Gerade in dieser Krise, in der wir jetzt momentan stecken, können Gemeinden wieder zusammenwachsen. Und da steht in Vers 42, aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste sein will oder werden will, der sei aller Knecht. Der Herr berichtet nun, wie es um die Regierenden der Völker steht. Er berichtet, wie die Führer der Völker herrschen. Und da steht, dass die Herrscher der Völker die Regierenden, die Leute unterdrücken. Die Führer, die das Land und das ganze Volk führen sollten, sie werden zu Unterdrückern. Sie werden zu Tyrannen. Mit anderen Worten, in der Führung oder in die Führung in der heidnischen Welt geht es oft um Ausübung von Macht. Es geht aber hier nicht nur um Könige, sondern um alle, die herrschen, um alle, die andere unter sich haben, um alle, die Befehle erteilen. Und die Jünger hatten genau dieses Thema. Wer bekommt die machtvollste Position? Diese habe ich mir doch verdient, das steht mir zu. Und der Herr macht hier einen Stopp. Er hat gesagt, ihr wisst, Vers 42, ihr wisst. Mit anderen Worten, Ihr wisst um die Zustände der heidnischen Führung. Ihr wisst, dass es um Macht und Kampf geht. Ihr wisst, dass es oft um Korruption geht. Ihr wisst um Streit, der viel Kraft kostet und der Verlust mit sich bringt. Zur damaligen Zeit wurden Leute getötet oder anderweitig ausgeschaltet. Ihr wisst es, wie die Zustände sind. Und der Herr sagt hier, unter euch soll es nicht so sein. Die heidnischen Herrscher gelten nicht als Vorbilder für unser Leben in der Nachfolge des Messias. Jesus macht hier deutlich, dass in der Nachfolge Jesu andere Maßstäbe gelten. Da soll es nicht so sein, dass Macht oder Angst verbreitet wird. Manchmal ist es heute unter den Geschwistern genauso, genau wie unter den heidnischen Herrschern. Aber der Herr macht einen deutlichen Unterschied. In Vers 43, ich möchte es nochmal lesen, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Diese Sätze stellen einen großen Unterschied zur Macht dar. Es geht ums Dienen. Da steht, der sei euer Diener. Vor einigen Jahren war ich bei einer Hochzeit und habe da gekellnert. Ich betreute da ein paar Tische, ich ging zu den Gästen und fragte sie, was wollen sie trinken? Und dann ging ich los und brachte ihnen die Getränke. Ich war ein Diener. Das griechische Wort für dienen heißt Diakonos. Diakonos und bedeutet auch Diakon, ein Diener der Gemeinde. Es ist jemand, der dient. Ein Diener dient den anderen. Also wer unter euch groß werden will, der soll euch dienen. Die Herrscher der heidnischen Völker wollten groß sein und übten Macht und Gewalt aus. Aber die Nachfolger Jesu sollen dienen. Das ganze Gegenteil sollen sie tun. Mit Aufgaben, die wir gerne machen, haben wir ja die wenigsten Probleme. Die erledigen wir gern. Aber mit Aufgaben, die wir nicht so gern machen, da sieht es schon etwas anders aus. Und das soll uns unterscheiden. Anstatt Macht und Druck und Gebrülle auszuüben, sagt der Herr, diene. Diene den anderen. Und der Herr sagt weiter, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Hier verschärft der Herr. Das griechische Wort für Knecht heißt Doulos. Und es beschreibt einen Sklaven, der einem anderen völlig gehört. Also wer die höchste Position haben will, der sei ein Sklave. Hier geht es nicht mehr in der Beziehung zu den Schülern, sondern zu allen. Das steht hier. Wer der Erste sein will, der sei ein Sklave aller. Der Sklave spielt nicht die erste Geige, sondern steht hinten. Der Sklave wartet, bis er dran ist. Der Sklave nimmt sich nicht selbst für wichtig, sondern lässt anderen den Vorzug. Das steht wieder im Gegensatz zu den Herrschern, die sich mit Gewalt und Macht etwas nehmen. Das sind die Maßstäbe, die der Herr an seine Nachfolger weitergibt. An uns gibt es sie weiter. Was der Herr auch selbst gesagt hat, hat er auch selbst getan. Und das ist mein letzter Punkt. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und da steht in Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus begründet hier das Verhalten seiner Schüler. Wie der Lehrer handelt, so handeln auch seine Schüler. Sonst ist man kein Schüler. Ein Schüler tut das, was der Herr sagt oder selbst tut. Ein Schüler ahmt dem Lehrer nach. Der Herr sagt, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen. Der Begriff Menschensohn wird hier verwendet für den Messias, wie ich schon erwähnt habe. Jesus redet über sich, denn er ist der Messias. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Mit anderen Worten, der Messias ist nicht in Erscheinung getreten, um bedient zu werden. Der Befreier, denn der Messias ist der Befreier. Er ist nicht gekommen, um sich die Füße küssen zu lassen. Der König, der Messias ist der König. Er ist nicht aufgetreten, um auf einem roten Teppich zu laufen. Er dient. Ganz anders wie die Herrscher. Der Messias Jesus dient den Menschen. Er dient allen Menschen. Jesus diente in seinem Leben den Menschen. Dieses Dienen beschreibt nicht nur eine Aktion, sondern das Leben Jesu ist durch Dienen gekennzeichnet. Er ist das Vorbild für seine Nachfolger. So eine dienende Haltung wird oft von uns vergessen. Wenn wir eine gewisse Position in der Gemeinde erlangt haben, sei es Ältester oder sei es ein Leiter einer Gruppe, sobald wir etwas zu sagen haben und andere befehligen können, vergessen wir zu dienen. Das Leben Jesu war jedoch gekennzeichnet vom Dienen, vom Bedienen anderer. Wollen wir auch anderen dienen? Oder sagen wir, ich habe Besseres verdient? Schauen Sie auf Jesus. Als nächstes sagt Jesus, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Idee eines Lösegelds ist in der Heiligen Schrift nicht unbekannt. Das Wort Lösegeld wurde oft als Bezeichnung für den Erwerb oder für den Kauf der Freiheit eines Sklaven oder eines Kriegsgefangenen verwendet. Man konnte Menschen kaufen, um ihnen die Freiheit zu schenken. Man hat dem Besitzer Geld gegeben, einen bestimmten Betrag, und man hat dem Menschen gekauft, dass er die Freiheit erlangen konnte. Das nannte man Lösegeld. Man verwendet auch das Lösegeld, um Eigentum zurückzukaufen. Bei dem Begriff Lösegeld handelt es sich um etwas, was angebunden ist. Was angebunden ist, löst man. Meine Eltern haben vor vielen Jahren Schafe gehabt und die haben eine Kette oder ein Seil um den Hals gehabt, dass sie nicht wegrennen konnten. Und dann haben sie dort, wo ein Erdnagel in die Erde geschlagen wurde, wurde das andere Ende des Seils befestigt und dann haben die Schafe im Umkreis das Gras abgefressen. Und so ein Seil löst man auch, um das Schaf wieder an eine andere Stelle zu führen. Man macht das Seil los. Das bedeutet loslösen. Man löst etwas los. Also bei dem Begriff Lösegeld geht es um Loslösen und es geht um etwas zu geben. Um zu lösen, gibt man etwas, deswegen Lösegeld. Um die Freiheit eines Sklaven zu bekommen, hatte man Geld bezahlt. Jedoch hat man auch etwas gegeben, einen Betrag, wenn man Schuld hatte. Jemand, der Schuld hatte, musste für seine Schuld bezahlen. Lass uns mal lesen Psalm 130, Vers 8. Psalm 130, Vers 8. Und da steht, ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Der Psalmist beschreibt, wie Menschen oder sogar ein Volk von den Sünden erlöst wird. Gott erlöst Menschen oder ein ganzes Volk. Es geht in diesem Satz um ein Erlösen von den Sünden. Das griechische Wort Lytrov an dieser Stelle ist verwandt mit dem Wort Lytron. Das Wort, was der Herr verwendete. Und dieses Wort wird als Lösegeld übersetzt. Lytron wird als Lösegeld übersetzt. Also die Erlösung, von der Herr hier spricht, ist wegen der Sünde. Wir sitzen in Knechtschaft der Sünde und der Messias ist der Befreier. Er ist der, der uns von unserer Schuld loslöst. Unsere Schuld gegenüber Gott hält uns nicht mehr gefangen. Der Herr löst uns, er löst die Knechtschaft der Sünde auf. Aber nicht alle werden damit einverstanden sein. Darum werden auch nicht viele erlöst werden. Aber jeder, der das akzeptiert, wird befreit sein. Wir hätten alle diese Befreiung nicht verdient, aber Jesus bietet sie uns an. Im Psalm 130, Vers 8 steht, dass der Herr die Menschen von den Sünden erlöst. Das heißt, Gott handelt selbst durch den Messias sichtbar auf dieser Erde, um allen Menschen eine Befreiung von der Gefangenschaft anzubieten, egal wo sie leben. Der Herr erklärt seinen Schülern, wie er den Menschen dient. Als Nachfolger Jesu wollen wir auf das Handeln des Herrn schauen und ihm danken, dass er uns erlöst hat. Wegen dieser Erlösung wollen wir einander dienen. Wegen dieser Erlösung sind wir dankbar und führen ein ganz anderes Leben wie vorher, bevor wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Ich lade Sie ein, heute wieder neu über Nachfolge nachzudenken. Das Thema war heute, womit habe ich das verdient? Mein erster Punkt war, eine Bitte zu überlegen. Mein zweiter Punkt, Nachfolge überdenken. Mein dritter Punkt, auf Jesus blicken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gott segne Sie.